Es sei doch mal lustig. Boah. Und dann gucken einen auch alle so an, so jetzt. Was kommt jetzt? Was macht sie jetzt? Das ist unangenehm. Ich mach dann halt nichts. Ich sag dann, nee, lass mich, ich hab Feierabend. Ich sag auch nicht, verkauf mir einen Schuh oder so. Nee.
Menschen lachen ja immer über viel. Das können Witze sein, über lustige Wörter, über Act-Outs, Stimmenimitationen und manchmal auch einfach, wenn jemand brüllt. Vorausgesetzt natürlich, die Comedians haben die nötige Vorarbeit geleistet. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Alicia Held aus Hamburg. Alicia steht seit einigen Jahren auf der Bühne. Sie hat vor etwa 10 Jahren rübergewechselt von der Welt der Schauspieler mit ihren strengen Castings und Vorgaben in die Welt der Comedians. Sie wird heute unter anderem von einem Aspekt des Comedian-Lebens berichten, der gerne mal unter den Tisch fällt, nämlich vom Auftreten auf dem Kreuzfahrtschiff. Viele machen das, viele sprechen aber nur hinter vorgehaltener Hand darüber, weil natürlich Schiffe wie die AIDA, kennt wahrscheinlich jeder, oder Mein Schiff und wie sie alle heißen, natürlich nicht so cool sind wie ein dreckiger Comedy-Keller. Aber die Schiffe bieten eben auch häufiges Auftreten und ZuschauerInnen, die halt nicht so firm sind, was Stand-Up angeht. Also bieten sie eben auch gute Bedingungen für Comedians zum Testen und Ausprobieren. Davon erzählt heute Alicia. Als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie gerade einen ganzen Monat Kreuzfahrtreise mit mehreren Shows täglich hinter sich. Von ihr hören wir jetzt ein Bit aus dem Frühjahr 2020. Da hat Rocket Beans TV eine Show mit Hamburger Comedians organisiert mit dem Titel Gebombt oder rasiert. Viel Spaß jetzt also mit Alicia Held.
Ich konnte es ja nicht ahnen, was passiert. Ich meine, ich habe das ja, meine Freundin, die haben auch sowas. Ne? Also so ein Mann. So. Und der hat auch so viele von denen haben auch so eine Spielekonsole und ich habe das für gut befunden. Also kannst du ja davor setzen, dann ist der beschäftigt. Die können ja immer nur eine Sache zur Zeit, hast deine Ruhe. So. Habe ich ihm auch geschenkt. Problem ist, mein Freund hat nicht denselben Spielegeschmack wie die Kerle meiner Freundinnen. Ne? Der spielt nicht so ein bisschen FIFA oder so ein bisschen Autorennen. Nee, mein Mann ist im Krieg! Er trägt Fleckdarn und Knarre! Der spielt Krieg auf Leinwand. Ja, ich komme ins Wohnzimmer, ich bin im Krieg. Ich bin noch nicht mehr in der Wohnung, ich höre schon, dass der im Krieg ist. Der Schlüssel steckt noch nicht, ich höre schon, der ist im Krieg. Das geht so. Du, 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 du. Achtung, feindliche Kampfdrohne nähert sich. Und ich denke jedes Mal, woher weiß das Spiel, dass ich jetzt komme? Woher? So, ich darf auch Verpackungen nicht wegschmeißen, seit dieser Mann in meinem Leben ist. Auf die Frage, warum, war so, ja, das weiß man doch. Man schmeißt keine Verpackung von technischen Geräten weg. Stell dir vor, da ist was mit, du willst das zurückschicken. Oder stell dir vor, du willst das verkaufen, dann nur original verpackt. Schmeißt das natürlich heimlich weg, ne? Das ist kaum ist er weg, hol ich die Verpackung raus, falte diese kleinen Stupf, die ins Alter bringen. Da geht mir richtig einer ab, dass ich wieder was weggeschmissen habe. Der merkt das nicht. Der merkt das nicht. Ich schmeiß auch Klamotten von ihm weg. Es ist... Ja, ich muss das machen, der ist uneinsichtig. Es fing alles mit der Weste an. Wie soll ich die Weste beschreiben? Potthässlich. Am Kleiderbügel hässlich, an ihm noch hässlicher. Ich habe viele Andeutungen gemacht, er ist resistent. So, und irgendwann war die Weste halt weg, Punkt. Und dann kam er so an, sag mal, Baby, weißt du, wo meine Weste ist? Ich sag, du, Michael, ist deine Weste, ich kann mich nicht um alles kümmern. Sorry. Ich hab die nicht weggeschmissen, falls ihr das denkt, ne? Ich hab die nicht weggeschmissen. Ich hab die verbrannt! Im Biefer! Hab ich so ums Feuer getanzt, so. Stirb, Weste, stirb!
Ja, moin, ich bin Alicia Held aus Hamburg und ich bin Stand-Up-Comedian. Ich habe nach dem Abi, ich glaube wie viele andere auch, ein soziales Gammeljahr gemacht. Ging bei mir aber 2 Jahre. Und dann habe ich mich auf einer Schauspielschule beworben, weil ich wollte Schauspiel machen. So, das war eine private Schule. Die habe ich fertig gemacht und dort hat man so nach 1,5 Jahren auf dieser Schule gab es ein Gespräch und da haben die Lehrer dann sich zusammengesetzt und gesagt, macht es Sinn, dass du weitermachst? Wenn ja, in welche Richtung sollst du gehen? Und die haben alle gesagt, du hast komödiantisches Talent. Es ist ganz klassisch bei mir. Ich wollte nicht, dass es in diese Richtung geht. Ich habe gar nicht in diese Richtung gedacht. Ich habe mich immer als ernstzunehmende Schauspielerin gesehen, die da auf der Bühne Ausbrüche hat und weint und schreit und habe aber schon damals immer, wenn wir so Rollen erarbeitet haben, war ich immer irgendwas Lustiges. Und man durfte ja, wenn man einen neuen Lehrer hatte, aufschreiben, was man sich wünscht. Und ich habe immer geschrieben, möchte einmal eine ernste Rolle, ich will aber auch mal schreien und weinen. Ich habe immer die Kolleginnen da zusammenbrechen sehen und weinen sehen und dachte, ja, das kann ich auch, das kriege ich auch hin, das will ich auch. Niemals habe ich so etwas bekommen. Und dann haben sie mir explizit geraten, ich soll was Lustiges machen. Dann habe ich irgendwann, einen Sketch gedreht. Das war so das erste Lustige, was ich gemacht habe. Das ist immer noch auf YouTube zu finden. Also das ist immer mit mir selbst. Es ist so ein WG-Casting. Ich mache die Tür auf und ich komme rein als Charakter. Und dann hat eine Freundin gesagt, du, hier habe ich was gefunden. Da suchen die lustige Leute. Und das war die Talentschmiede vom Quatsch Comedy Club. Und da habe ich mich beworben mit diesem Sketch. Die haben dann angerufen und gesagt, ja, das ist witzig, aber hast du auch ein Programm für die Bühne? Und da habe ich gesagt, ja klar, hatte ich nicht. Und seitdem kann ich ganz gut unter Druck arbeiten, weil dann musste ich ja eins fertig haben. Ich hatte einen Monat Zeit oder so, aber ich stand da vorher noch nie auf der Bühne mit Stand-Up-Comedy, noch nie. Dann bin ich tatsächlich immer weitergekommen, also von Runde zu Runde, bis ich im Finale war. Und da habe ich dann den 2. Platz gemacht und so ging das los. Ich stand noch nie auf der Bühne vor Publikum und habe dort dann festgestellt, dass alle anderen schon Erfahrungen hatten und bei Open Mics waren. Ich wusste noch nicht mal, was ein Open Mic ist. Ich bin da einfach so reingeschlittert und keiner kannte mich und alle waren aber schon so eine kleine Community und ich war so die Neue. Ja, dann hat das aber gut geklappt. Und dann bin ich, und ich habe auch tatsächlich meine Sets strikt auswendig gelernt und erst später gelernt, das, was alle schon konnten, weil sie auf Open Mics unterwegs waren, dass man da ruhig mal locker sprechen kann und nicht auswendig da sein Text runterrattert. Aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, bis ins Finale zu kommen. Ich habe damals von meinem Single-Leben erzählt, wie jeder zweite Newcomer. Also ich bin nicht auf die Bühne gekommen und habe gesagt, ich bin Single und abgewartet, bis alle Ohr rufen, aber fast. Ich gucke mir auch meinen ersten Auftritt nicht mehr an. Das ist ganz, ganz schlimm. Das Einzige, was mir da gefällt, ist, wie ich aussah. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also ich habe nach der Schauspielschule viele Bewerbungen geschrieben und auch viele Bewerbungen geschrieben für Rollen, von denen ich dachte, das ist meine Rolle. Wer, wenn nicht ich? Und es war so anstrengend. Also es fing mit der Vita an. Du musst ja eine gut gefüllte Vita haben, um eine Rolle zu bekommen. Aber wie sollst du die haben, wenn du keine Rolle bekommst ohne gut gefüllte Vita? Da fing ich an, rumzulügen. Und dann habe ich aber von Kollegen gehört, das macht man so. Man lügt in die Vita rein, das ist völlig normal. Und es war so anstrengend. Und dann immer die neuen Fotos und diese Bewerbungsmappe und dann dahin. Und dann gehst du den Hintereingang ins Theater rein und weißt schon, wo du lang musst, weil du musst einfach nur dem Angstgeruch hinterher. Und da sitzen dann die ganzen Schauspieler. Die sind ja auch alle gestört. Einer liegt auf dem Boden, macht Atemübungen. Der andere schickt Töne in die Ecke. Und das, irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte das nicht mehr. Also ich habe vorgesprochen und dann hieß es immer, ja, danke, wir melden uns. Und dann haben sie sich bestenfalls gemeldet mit einer Absage. Und dann bin ich in diese Comedy-Welt rein und habe gemerkt, das ist ja viel einfacher. Du brauchst keine Vita, du musst keine Fotos machen. Du schreibst einfach eine E-Mail. Moin, ich bin Alicia. Hier ein kleiner Link zum Auftritt. Ich würde gerne mal eure Bühne bespaßen. Und hat's geklappt oder nicht? Aber es war viel einfacher. Und dann habe ich es irgendwann einfach komplett sein gelassen. Ich habe ein paar Rollen gehabt, aber nie was Ernstes. Also ich bin nicht abgeneigt, ne? Aber ich glaube, da habe ich auch nicht die richtige Agentur für und auch gar nicht den Zugang. Die Schauspielagenturen, die konzentrieren sich ja schon darauf, die wissen, wo es Castings gibt und Vorsprechen. Da bin ich einfach raus. Das habe ich oft, dass Frauen zu mir kommen und sagen, oh Gott, nach der Show, warum verlässt du den nicht? Das ist so ein Arschloch. Und ich habe jetzt schon extra einen Teil eingebaut, wo ich erkläre, Nicht alles, was ich erzähle, ist wahr. Ich schmücke Geschichten aus und natürlich erzähle ich nur die schlechten. Also ich erzähle nur die Sachen, die lustig sind. Ich erzähle nicht, was er Tolles macht, weil es keinen interessiert, weil es nicht witzig ist. Also erzähle ich halt diese Dinge und viele verstehen es nicht und denken, oh Gott, mit was für einem furchtbaren Menschen ist die zusammen. Euch wurde schon oft als Mario Barth, weiblicher Mario Barth bezeichnet. Und dann aber auch nie nett, ne? Dann ist genauso primitiv wie oder genauso Klischee. Ich weiß, dass es Klischees sind, die ich da auspacke, aber es ist halt auch viel Wahres dran. Also erstmal erzähle ich nichts, was nicht wirklich passiert ist. Da sind auch Dinge, die Freundinnen passiert sind, ne? Also mein Michael macht keinen Kampfsport. Hat er mal, aber ich glaube, das ist wichtig, dass es authentisch ist, dass es Dinge sind, die wirklich passiert sind. Und ich erzähle nie von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Das würde dann, glaube ich, nicht authentisch rüberkommen. Und ich glaube, wenn etwas authentisch ist, ist es auch gleichzeitig sympathisch und dann hoffentlich nicht allzu klischeehaft. Das ist so meine Hoffnung. Ich glaube, damit fahre ich auch ganz gut, dass ich wirklich Dinge erzähle, die von denen ich weiß, wovon ich rede, so. Das ist überspitzt und übersteigert, wobei alle Geräte, die ich nenne, haben wir wirklich. Und die Wohnung ist nicht groß. Aber gut, der Beefer ist kein echter Beefer. Das ist so ein gefakter Beefer. Aber der kann all das, was ein Beefer auch kann. Sonst ist alles wahr. Gestern kam er mit einer PS5 an. Ich krieg die Krise, wirklich. Also es ist manchmal wie ein kleiner Junge, ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Comedians. Es gibt auch die, die einfach still auf der Bühne stehen und nur erzählen und dennoch sehr lustig sind. Bei mir passiert ja viel, ist ja viel los. Ich laufe rum, ich mache viel Gesichtskirmes, ich habe Mimik, ich habe viele Act-Outs. Ich spiele das quasi nach, gewisse Dinge. Ja, ich versuche das so gut wie möglich mit Gags zu spicken. Das ist so die eigentliche Arbeit, ne, die mir teilweise wirklich schwerfällt und es ist mühsam und man muss sich zwingen. Jetzt setzt du dich hin und schreibst da Gags rein. Und das ist das, ne? Also, dass da ein Callback drinne ist, dass ich etwas erzähle und dann 20 Minuten später gehe ich nochmal drauf ein. Sowas halt. Die meisten guten Sachen fallen mir ein, wenn ich einfach auf der Bühne stehe und es spiele. Und dann, das ist mir jetzt sogar auf dem Schiff wieder passiert, dass ich einfach eine Sache bisschen anders formuliere oder plötzlich mir was einfällt, dass ich das mit reinnehme und dann merke, oh, das war jetzt ein Lacher und Applaus. Dann nimmst du es mit rein und dann spielst du es wieder und dann ist es wieder ein Lacher und Applaus. Und dann weißt du, oh, da hast du aber jetzt hier, ohne es geplant zu haben, ins Schwarze getroffen. Ja, eher ausformuliert, nicht ganz, aber ja, und auf dem Handy habe ich hier Stichpunkte. Und Michael liefert aber auch wirklich kontinuierlich ab. Also es ist so oft, dass ich sage, stopp, merk dir den Satz, den du gerade gesagt hast, und dann nehme ich mein Handy, suche schnell die Liste und tippe das ein. Und es ist schwierig, weil er oft, sage ich, wie hast du es genau gesagt? Und dann kriegt das nicht mehr hin. Also ich versuche ihn jetzt noch dahin zu trainieren, dass er bitte das sich merkt, was er sagt. Dass es abrufbar ist. Aber er liefert ab. Er liefert ab. Deswegen habe ich ja auch den Michi-Mittwoch jetzt. Wir haben auf Instagram, das ist entstanden im Lockdown. Da hatten wir ja Zeit. Da gab es jeden Mittwoch etwas mit ihm. Und jetzt machen wir es nicht mehr jeden Mittwoch. So viel Zeit haben wir nicht. Aber einmal im Monat gibt es einen Michi-Mittwoch. Da können die Leute dann ein bisschen, ja, ihn näher kennenlernen. Ohne Gesicht. Also das sind mittlerweile so feste Stellen, an denen ich weiß, so hier wird's mal lauter. Und mir ist auch aufgefallen, es ist ja kein großes Kunststück. Ich habe keinen guten Gag, gar nichts. Ich brülle einfach nur und die Leute mögen's. Und meine Cousine, die gibt mir immer Feedback, die sagt, ich liebe es, wenn du schreist. Ich bin manchmal enttäuscht, weil ich denke, jetzt lob doch auch mal was anderes. Also wenn sie dann was sieht von mir, sagt sie, am besten fand ich, wie du dann gebrüllt hast. Und dann denke ich, ja, aber es ist halt so. Die Leute mögen es, wenn ich brülle. Ich bin auch der Meinung, dass ich noch viele solche Stellen habe, wo noch was hin kann. Da geht auf jeden Fall noch was. Und dafür ist auch das Schiff gut, weil ich da immer wirklich immer und immer wieder am Stück dasselbe spiele. Und das ist auch ein bisschen anderes Publikum. Und da spüre ich dann, das ist kein Stand-up-Comedy-Publikum. Die sind oft so, ja, jetzt erzählt sie aber nur, ja, und? Und dann sind die auch still. Dann sind die auch still und strafen mich mit Stille. So, und ich habe jetzt nach diesem einen Monat gemerkt, da ist zu viel Stille in dem einen Programm. Da ist zu viel Stille und ich glaube, da erwarten sie noch was, da muss ich mich nochmal ransetzen. Also das fällt mir nicht sofort auf. Manchmal dauert's. Auch da dieser Gag, ich habe sie verbrannt, bis ich dann gesagt habe, im Bifa, das hat gedauert. Ich bin zufrieden, wenn ich mich nicht verhaspelt habe. Das sind schon so Kleinigkeiten. Also ich bin zufrieden, wenn alles glatt über die Bühne gegangen ist, wenn ich mich nicht verhaspele, wenn ich nichts vergesse, wenn ich das richtige Timing habe. Ich habe ja auch Passagen, wo ich sehr schnell spreche. Da ist mir wichtig, dass es wirklich auch trotzdem deutlich ist, dass die Leute danach sagen, ich habe jedes Wort verstanden, obwohl du so schnell geredet hast. Und natürlich, dass an den richtigen Stellen gelacht wird. Und dass ich, es ist schön, wenn es eine, ich bin ja eher so der Storyteller, wenn ich eine Geschichte erzähle, die interessant ist und unterhaltsam und die dann auch noch mit Gags gespickt ist, und die zünden. Und wenn ich dann auch noch so ein paar Act-Outs mache und die Leute nicht nur über die Gags lachen, sondern auch einfach über mich, wie ich das darstelle, über meine Körperhaltung, über meine Mimik, dann bin ich zufrieden. Also das möchte ich schon nicht. Ich höre das manchmal von Kollegen, ja, war doof, die waren alle 100, aber am Ende gehe ich mit der Gage nach Hause. Ich glaube, das würde mich, das frustriert mich sehr, wenn zu viel Stille frustriert mich einfach. Ich möchte schon, dass das Publikum bestenfalls mich liebt. Es gibt einfach das Ziel, dass ich regelmäßig und kontinuierlich ja ein abendfüllendes Programm spiele und dass es funktioniert und ich nicht bangen muss, es abzusagen, weil nur, weiß ich nicht, 20 Tickets verkauft wurden. Da habe ich gar nicht so hohe Ansprüche. Ich möchte einfach bis übers Rentenalter hinaus weiterhin diesen schönen Beruf ausüben können und einfach gut davon leben können. Also ich habe es mal auf ein Schiff versucht, vor das erste Mal 2015, da ist das mächtig in die Hose gegangen. Dann habe ich es nochmal versucht, ein paar Jahre später. Das ist wieder mächtig in die Hose gegangen. Und dann haben meine Kollegen schon gesagt, du bist nicht ganz dicht, dass du es immer noch probierst. Aber ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, normalerweise mögen mich doch die Leute. Warum funktioniere ich denn auf dem Schiff nicht? Ich möchte einmal auf einem Schiff funktionieren. Ja, und auf der Mein Schiff funktioniert es besser. Tatsächlich, bei der Mein Schiff sind sie auf mich zugekommen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Ich wurde einfach angeschrieben und dann dachte ich, so, jetzt machst es und jetzt klappt das. Und ich hatte sehr viel Angst und ich war sehr aufgeregt und ich habe wirklich ein Trauma, aber ich erzähle davon auf der Bühne. Die Leute mögen das gerne, wenn man auf der Mein Schiff ist mir aufgefallen, fahren die voll drauf ab, wenn ich die AIDA disse. Die engagieren einen schon für 3-4 Wochen. Ich glaube, das lohnt sich für die Flotte mehr, als ständig neue Flüge zu zahlen. So bis zu 3 Reisen auf dem Schiff und die Gäste buchen meist nur eine Reise, höchstens 2. So. Und dann müssen sie ja nicht doppelt zu deiner Show gehen. Und dann wechselt das Publikum und dann bin ich quasi wieder der neue, frische Künstler. Als ich das erste Mal gebucht war, ich war ja ein Neuling und sehr unerfahren und ich wurde gebucht für 17 Tage für eine Transreise. Hat nichts damit zu tun, dass da Travestiekunst stattfindet, wusste ich nicht. Und ich hatte in 17 Tagen 7 oder 6 Seetage am Stück. Und ich habe hinterher von Kollegen erfahren, je mehr Seetage am Stück, desto älter das Publikum, wusste ich auch nicht. Also ich habe schon jetzt bei der MS gebeten, dass ich bitte nicht auf diese Reisen gebucht werde, wo das Publikum sehr alt ist, weil das einfach nicht mein Publikum ist. Aber auf der Mein Schiff jetzt hatte ich bis jetzt immer sehr gemischtes Publikum. Sehr gemischtes Publikum, sind sehr viele junge Leute auch dabei. Das ist kein Publikum, das sich vielleicht zu Hause für Comedy entscheiden würde. Das ist Publikum, das guckt in diesen Boardletter und sieht, ah, heute Abend, ach Mensch, hier, was haben wir denn da? Auch Rüdiger, guck mal, die Alicia, die macht Comedy. Lass uns da mal hin. Die wissen überhaupt nicht, was das ist. Aber wenn sie dich mögen, dann sind das richtige Fans. Also die folgen dir dann auf Instagram oder auf Facebook und schreiben auch und grüßen dich an Bord und zeigen dir Daumen hoch. Und dann kann das richtig Spaß bringen. Also ich habe tatsächlich von der ersten Reise noch welche, die mir dann schreiben, oh, du bist wieder auf dem Schiff und toll und wir freuen uns. Und wann bist du denn mal in Magdeburg? Also sowas passiert dann auch. beide Flotten braucht man zweimal eine Stunde, also 45 bis 50 Minuten, circa eine Stunde. Programm, zwei verschiedene Programme. Das wird dann auch ganz genau, also ich reiche dann einen Text ein und ein Foto, was wirklich überall dann zu sehen ist. Die Menschen an Bord können sich eine App runterladen, um alle Sachen, jetzt ist leider mit Corona so, dass man alles buchen muss. Ob du jetzt in die Sauna möchtest oder ins Theater, es sind begrenzte Plätze. Oder die Älteren, die gehen dann zur Rezeption und es gibt so ein Zettelchen. Da ist aber auch das Foto und die Beschreibung. Und abends wird das nochmal durchgesagt vom Kreuzfahrtschiff-Manager. Der sagt dann so, unsere Empfehlung für heute Abend. Und dann wird das gesagt, was du gerne möchtest. Also bei mir wurde auch schon gesagt, das ist Erwachsenenhumor. Und da steht dann immer so ein kleiner Text und der wird vorgelesen oder man kann sich den selber vorlesen. Da steht dann zum Beispiel, Alicia Held ist ein Technik-Legastheniker, ihr Freund Michael ist ein Technik-Freak. Sie nimmt euch mit auf die Reise. Also die Leute wissen schon ungefähr, was da passiert. Also ich erkläre jetzt nicht, was ich mache, aber ich habe zum Beispiel schon so eine Einleitung, dass ich sage, Leute, wenn ihr lachen wollt, dann lacht, macht was Spaß bringt und ihr müsst euch den Applaus nicht für den Schluss aufbewahren, weil die tatsächlich sehr verhalten sind. Und wenn man das alles sagt und zu Beginn noch ein paar Witze macht, die jeder über ein Thema, das jeder kennt, am besten über die Inneneinrichtung der Kabine oder über den Kapitän, irgendwas ist, was jeder gesehen hat. Und dann flutscht man da so rein, dann klappt das ganz gut. Das ist ja das Spannende. Entweder man ist der Star und die Leute erkennen einen wieder und du triffst im Gang einfach Menschen, die dich angucken oder du hörst, wie sie sagen, das ist sie. Oder die sprechen dich an oder zeigen dir vom weiten Daumen hoch. Oder aber die tuscheln, wenn du den Raum betrittst und sprechen dich auch an und sagen, das war furchtbar gestern, ich werde mich beschweren. Und dann bist du nämlich auf dem Schiff mit lauter Leuten, die dich hassen. Und das ist nicht so schön. Ich weiß sogar noch den genauen Wortlaut. Sind sie die Held, die wo gestern auf der Bühne stand? Ja, bin ich. Das war furchtbar. Ich werde mich beschweren. Die erste Reise war ja 2015. Da habe ich festgestellt, das war zu früh. Ich war nicht erfahren genug. Ich habe ja gesehen, dass vor mir ein Baumwollfeld sitzt. Also es waren wirklich sehr alte Menschen. Und ich hatte aber nicht genug Erfahrung, um einfach umzuswitchen. Ich wusste schon, dass das denen nicht gefallen wird. Und ich habe auch gemerkt, das gefällt denen nicht. Ich hatte weder anderes Material, noch den Mut, noch die Erfahrung, um irgendwas zu ändern. Ich habe einfach strikt mein Material durchgezogen und gesehen, wie der Saal immer leerer wurde. Ich komme ja ursprünglich aus Polen. Da ist es ja gang und gäbe, dass man Witze erzählt tatsächlich. Richtig klassische Witze. Ich habe einen Witz, den ich sehr gerne erzähle. Der ist aber, das ist ein Erwachsenenhumorwitz. Der ist unter der Gürtellinie und es kommt auch ein hässliches Wort drinne vor. Wirklich, den soll ich jetzt erzählen? Der ist schon obszön. Ja, okay, dann erzähle ich dir jetzt meinen Lieblingswitz. Ich habe ihn auf dem Kreuzfahrtschiff erzählt, aber privat. Da saß eine Gruppe Bayern und da saßen auch ältere Damen bei, die immer erzählen sie einen Witz, erzählen sie einen Witz, erzählen sie einen Witz und ich immer komme einfach zu meiner Show, na, wir wollen ja jetzt einen Witz hören und dann habe ich den einfach rausgehauen und die haben sie auch totgelacht. Die sind auch danach zu meiner Show gekommen. Also pass auf, eigentlich muss man auch ein bisschen mich sehen dabei, aber ich glaube, der funktioniert auch so. Ja, also es steigt ein betrunkener Mann in Hamburg bei einem Taxifahrer ein, der ist rotzevoll, der schielt, der sabbert, der schafft gerade nochmal seine Straße zu nennen. Und schläft er ein. So, weg, ist weg vom Fenster. Der Taxifahrer fährt los, der Typ sitzt neben ihm. Und unterwegs sieht er, dass eine Hure auch noch mit möchte. Und er denkt sich, ich darf das eigentlich nicht. Ne? Aber der Typ pennt, sie will in dieselbe Richtung, ich kassiere doppelt, komm. Nimmt die mit, sagt, steig hinten ein. So. Und dann fährt er wieder los und dann sieht er aber im Rückspiegel, dass die Dame kein Schlübbi anhat. Und er beobachtet das so im Rückspiegel und denkt sich, oh, ist schon lecker. Und dann denkt er, ach komm, der Typ neben mir soll auch was davon haben. Und tippt ihn so an und sagt, Digga, hier, guck mal. Und dreht so den Spiegel hin. Und der Besoffene wird wach und guckt so den Spiegel und sagt, boah, Digga, hast du mal einen Kamm? Ich sehe aus wie eine Fotze.
Das war Alicia Held aus Hamburg mit einem Bit über ihren Freund und das Zusammenleben mit ihm. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, könnt ihr auf YouTube nachhören. Wie erwähnt, stammt die aus der Show Gebombt oder Rasiert von Rocket Beans TV. Das sind 1 Stunde 20 Minuten nur mit Hamburger Comedians, darunter eben Alicia Held oder Maimi, Jörg Tiede und Ingrid Wenzel, die ja auch alle schon mal hier im Podcast zu Gast waren. Lohnt sich also, wenn man sich mal ein Bild der Hamburger Stand-Up-Szene machen möchte. Weitere Links zu Alicia findet ihr in der Beschreibung der Folge. Wie auch übrigens Bankverbindung und PayPal-Adresse von Setup Punchstein. Ihr könnt das Magazin nämlich finanziell unterstützen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchstein, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.